Ja, ich traue mich nicht. Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer zu einer neuen und weiteren Episode. Mein Name ist Simon Jacobi und ich bin Gesamtschullehrer und an meiner Seite ist
Stevie.
Stevie Train. Hey Stevie, hier vor einer Woche, ich hatte Schauspielunterricht. Und ich arbeite mit einem Coach an meiner Seite und das Ziel ist es, ich musste bei der allerersten Übung 15 Minuten am Stück reden.
Egal über was.
Egal über was, ganz genau.
Und?
Und ich sollte, ja, er hat mir schon ein Thema vorgegeben, ich sollte über meinen Podcast sprechen und ich habe beim ersten Mal, man wird es mir nicht glauben, nur 4 Minuten geschafft.
Über den Podcast?
Ja.
Ich bin
und
enttäuscht.
Dann beim zweiten Mal hat er gesagt, Simon, achte darauf, der Regisseur sagt, wann Ende ist, du beendest es nicht. Und ich habe dann wirklich beim zweiten Mal mich zusammengerissen, die Spannung beibehalten, aber es kamen nachher so absurde Themen zustande. Aber mal gucken, ob man schon die Erfolge hört.
Also das heißt, du hast wirklich
so ein
15
bisschen
Minuten?
An Rhetorik und am Sprechen.
Ich bin gespannt.
Ich werde heute versuchen, nicht 15 Minuten am Stück zu reden. Aber um mal so ein bisschen darauf zurückzugreifen, denn wir hatten ja vor den Ferien auch darüber gesprochen, ne, über meine Schauspielausbildung. Ja, es geht gut. Wir haben einen Coach und mit dem trainiere ich gerade ganz, 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 ganz fleißig. So, zur heutigen Folge. Heute ist meine Familie zu Gast im Podcast.
Oh, juhu!
Genau, das war meine Schwester, die ganz gerade enthusiastisch ins Mikrofon gejubelt hat. Und ich habe auch schon mal so eine Frage bekommen. Bex, ich nenne dich jetzt einfach mal so. Wie heißt du wirklich?
Rebecca.
Ja, stimmt. Der Name ist nicht so spektakulär, aber in unserer Familie ist es relativ normal, dass man sich Spitznamen gibt. Und
wie ist denn Simons Spitzname?
Das ist egal, der ist an dieser Stelle überhaupt nicht relevant, Stevie. Aber wie gesagt, die ja, vielleicht. Aber die Fragen, die dann oft kommen, ja, deine Familie, ist das so eine extrovertierte, sind die alle so ein bisschen durchgedreht? Aber man muss ganz ehrlich sagen, oder sag du mal selber, ich empfinde es nicht so, oder?
Naja, also ich glaube, wir sind schon alle irgendwie unterschiedlich.
Ja.
Und wahrscheinlich der Extrovertierteste bist schon wahrscheinlich du. Also
oder
mit
Papa
deinem,
oder du.
Ja, genau. Unser Papa noch. Ja, ich will jetzt nicht sagen.
Wir haben auch eine große Familie, muss man an der Stelle sagen. Eine große. Deswegen könnten wir jetzt ganz viele sagen. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass sich ständig jeder anbieten würde und sagen wollte, ich möchte unbedingt in meinen Podcast. Und das hat ja jetzt auch relativ lange gedauert, dass ich jetzt mal wen hier mitgebracht habe, ne?
Ja, ja, aber ich habe mich ja auch schon ein bisschen angeboten, glaube ich, ne?
Ja, ja schon, aber es ist jetzt nicht so, dass du gesagt hast, hier kommen unbedingt und es sind jetzt auch schon ein paar Jahre rum, ne?
Ja, das stimmt. Aber mir war das Thema jetzt auch wichtig und Stevie Train kennenzulernen, das war ja mein größtes Ziel einfach.
Ja, vielleicht gleich auch noch mit Stevie auf ein Foto zu kommen.
Auf jeden Fall.
Heute sind übrigens Bex, also meine herzallerliebste Schwester und ihre Kollegin Linda bei uns zu Besuch. Wer bist du denn?
Hallo. Ja, ich bin
Trau
Linda.
Dich.
Und tue ich. Rebeccas Kollegin im Sinne von, dass wir beide bei der Caritas arbeiten und ich für den Jugendbereich, also Young Caritas, zuständig bin.
Mhm. Genau. Also ich bin ja auch mehr beruflich.
Also du bist ihre Chefin.
Nein, nein.
Ist das gerade ein Bewerbungsgespräch für Linda heute?
Nein. Linda arbeitet bei Young Caritas und ich bei den Caritas-Konferenzen. Das ist auch ehrenamtliche Caritas-Arbeit. Nur unsere Ehrenamtlichen sind ein bisschen älter.
Ein Tacken älter als die bei uns.
Genau.
Und gibt es da so ab und zu so Tendenzen davon, dass meine Schwester ab und zu durchdreht? Also ich möchte mal eine legendäre Geschichte aus der Kindheit erwähnen.
Oh,
und zwar ereignete sich Folgendes. Und zwar haben wir meine Schwester Bex, die sich übelst leicht reizen lässt.
Gut.
Die hatte so Bock auf Pommes und ich weiß noch, dass wir alle die richtig triggern wollten. Dann haben wir in die Pommes so Zimt reingetan. Das sieht ja so ein bisschen aus wie dieses rote Pommes-Salz. Und ich weiß noch, als du dann da reingehst.
Nee.
Als du dann da reingebissen hast, du wütend diese Pommes an die Wand geschmissen hast. Und das ist meine absolute Kindheitserinnerung Nummer 1 an dich.
Klingt nach einer echt sozialen Familie.
Also bei der Arbeit reiße ich mich meistens zusammen. Ich habe noch keine Pommes an die Wand geworfen.
Okay.
Du ja, möchtest... Aber ich habe Rebecca schon tanzen sehen.
Ja?
Ja.
Mit riesen dicken Bauch.
Ach ja, genau.
Voll in Partystimmung. Also, ja.
Ja, also passt. Ja.
Ja.
Gut. Ja, du willst sie jetzt auch nicht rächen und eine Geschichte über mich erzählen, ne?
Ach, du.
Na, gibt zu viele schon. Es gibt auch zu
viele. Ich weiß nicht, die sind alle nicht jugendfrei, die ich mir so einfallen. Und, ja, ich will es auch nicht übertreiben, meine Eltern zu lieben. Ne?
Aber jetzt, wo wir beim Thema Familie sind, Stevie oder Linda, wie ist denn euer Bezug so zum Thema Familie so?
Also aktuell stecke ich halt mitten in dieser engen Familienphase mit zwei Kindern und meinem Partner. Mhm. Und da ist natürlich ja jeden Tag Familienalltag pur. Mhm. Ja, aber es gibt ja auch noch mehr als die Kleinfamilie, ne? Also dazu zählen auch Freunde.
Familienfeste.
Ja, jetzt, ich meine jetzt nicht die langweiligen Sachen, sondern ich meine jetzt so also Sachen
bei
wie...
Bei uns sind die nie langweilig, deswegen. Wir sind nur zu viele, ich kann nicht immer zu allen hingehen.
Okay, ich komme zu eurem nächstes Mal, wenn ihr mich aufnehmt.
Stevie, ist das für dich, hat das für dich eine Priorität, eine Wichtigkeit?
Oh, Familie ist schon wichtig, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe nicht umsonst ein Haus gekauft, das war schon auch für die Familie. Oder auch, mein Bruder hat jetzt neulich seinen 40. Geburtstag, der hat auch in einer Kneipe gefeiert mit noch einem Freund zusammen. Und da waren auch, waren natürlich unsere Freunde, aber auch Onkel, Tante und meine Mutter war auch dabei. Also es ist schon ein großer Stellenwert bei mir.
Mhm. Ja, Familienleben ist eine sehr interessante und auch eine sehr individuelle Geschichte, finde ich immer. Ich finde es immer sehr schade, weil wir natürlich auch Familiengeschichten in unserem Schulalltag kennenlernen, Stevie, wovon Familie jetzt nicht immer so positiv gesprochen wird.
Jo.
Und mir fällt auch immer so ein paar Storys ein von meiner Familiensituation damals. Und ich will die damit gar nicht gleichsetzen, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich meine Kindheit so ein bisschen damit abwerte. Aber ich kenne halt noch so Situationen von früher, wo du zum Beispiel, also Rebecca, du weißt ja, wir hatten zum Beispiel auch nur drei Fernsehprogramme damals, ne? Und es gab, irgendwie gab es immer so Situationen, wo du gedacht hattest, ja, irgendwie schämst du dich ein bisschen dafür. Und jetzt in dem Moment, wo ich das auch sage, habe ich damit auch schon Schwierigkeiten, weil ich das Gefühl habe, dass ich unsere Eltern damit so ein bisschen verletze, ne? Weil irgendwie ist es jetzt auch nichts richtig Schlimmes gewesen, aber ich weiß, als Kind war es mir immer so ein bisschen unangenehm, weil es haben alle immer über irgendwelche Themen gesprochen von RTL und Sat.1 und du konntest nie so richtig mitreden. Und dann gab es natürlich auch noch das ganz Typische in so einer fünfköpfigen Familie bei uns, dass ich dann so die Klamotten von meinem Bruder getragen habe. Das kennst du ja auch von deinem Bruder.
Absolut,
ne?
Und wir sind nur zu zweit gewesen.
Ja, und das war dann manchmal auch so ein bisschen unangenehm. Und das sind dann, ich weiß, wir sprechen heute über das Thema Kinderarmut und ich würde sagen, dass wir da sehr, sehr weit von entfernt waren. Wir hatten eine sehr, sehr tolle Kindheit, aber trotzdem gab es so Momente, die so bei mir Anklang gefunden haben, wo du dich so ein bisschen geschämt hast. Und oder wo du dich ein bisschen schlecht gefühlt hast. Und das sind so Momente, die wir heute auch so ein bisschen aufgreifen wollen hier in der heutigen Folge. Denn bei uns geht es heute faktisch nicht um diese Schamsituation, sondern um die Menschen, die wirklich faktisch heutzutage in Armut leben und ihren Alltag danach auch richtig ausrichten müssen. Wir sprechen heute darüber, was das bedeutet. Mit der heutigen Folge wollen wir dieses sehr brenzlige Thema sensibilisieren. Wir sprechen über Armut von Kindern und was das für was das für den Schulalltag bedeutet. Außerdem stellen wir euch im Laufe der Folge noch praxisnahe Ideen vor, wie man dieses Thema sehr motivierend und handlungsorientiert im Unterricht vorstellen kann. Also ihr könnt am Ende der Folge mit vollgepacktem Rucksack nach Hause gehen. Ne, Stevie, da geht gar keiner leer aus. Hier geht gar keiner leer aus. Armut im Klassenzimmer, Sensibilisierung und praxisnahe Unterrichtsideen. Das ist das Thema heute hier bei Happy Lehrer. Und gleich nach der Werbung geht's los. Werbung. Mensch, Stevie Train, hast du was mitbekommen? Es ist wieder die Zeit im Jahr. Die Sommerferien sind vorbei und das bedeutet,
dass ich wieder mit Zügen reisen kann.
Nicht ganz falsch, aber in diesem Zusammenhang viel wichtiger, es ist die allerbeste Zeit, um Klassenfahrten zu buchen. Und natürlich darfst du da selbstverständlich auch mit dem Zug fahren, aber Stevie, jetzt rate mal, ne? Wen kann ich dafür eigentlich ausschließlich nur empfehlen?
Boah, ich tippe mal ganz spontan auf CTS-Gruppen und Studienreisen, da die das ja schon seit gefühlt 50 Jahren machen.
Richtig. Das war auch ein bisschen zu einfach, Stevie, aber sind übrigens nicht gefühlte, sondern in der Tat tatsächliche 50 Jahre Erfahrung. What? Also, ja, die wissen wirklich, wie man eine Klassenfahrt plant, Stevie. Vor allem keine wie zuletzt, bei der alle Schüler samt Lehrer jetzt am Rad drehen, ne?
Boah, perfekt. Also, Quasi wie eine Klassenfahrt mit Rundum-Sorglos-Paket?
Ganz genau. Also, die übernehmen die komplette Organisation, Stevie. Hast du nichts mit am Hut. Du sagst, wo du hin willst und schwupps, die kümmern sich einfach um alles. Anfahrt plus Unterkunft, Programm und den ganzen nervigen Papierkram, fertig.
Boah, und ich muss dann nicht stundenlang im Büro sitzen und mit irgendwelchen Unterkünften telefonieren, die dann nur ein einziges Zimmer für 35 Schüler haben?
Exakt. Das Einzige, was du machen musst, Stevie, ist deine Tasche packen. Oder noch besser, deine Sonnenbrille einpacken. Ja. Denn Stevie, du kannst dann auf der Fahrt mega chillen, ne? Während die Schüler sich irgendwo sportlich verausgaben.
Hammer. Eigentlich klingt das zu schön, um wahr zu sein.
Ja.
Was ist denn mal, wenn dann doch mal was schief geht?
Ach, die sind da Profis, ne? In 50 Jahren haben die wahrscheinlich schon jede Katastrophe einmal durchgemacht. Und das Beste, Stevie, im Notfall rufst du einfach die 24-Stunden-Hotline von CTS-Gruppen und Studienreisen an. Hammer. Die finden dann schon eine Lösung. Du kannst dich also ganz entspannter zurücklehnen.
Boah. Okay, überzeugt. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass die Fahrt dann auch wirklich mit dem Zug ist. Kein Bus.
Ja, versprochen. Wenn ich denen sage, Stevie, dass du auf Züge stehst, buchen die uns sofort die entspannteste Zugfahrt aller Zeiten. Du wirst dich fühlen wie in einem Luxusabteil, während die Kids hinten Lieder singen.
Na gut, dann lass mal buchen, bevor die guten Ziele weg sind. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch ein schönes Plätzchen mit einem Wellnessbereich für Lehrer.
Das wollte ich hören, Stevie. Also ab an den Computer cts-reisen.de, auf in die Planung einer stressfreien Klassenfahrt.
Links zum Werbepartner findet ihr auch in den Shownotes.
Ende der Werbung.
Ja, bei der Vorbereitung dieser Folge hat Simon mir dann auch die spannenden Themen gegeben für diese Folge. Ich spreche jetzt erstmal über so eine allgemeine Definition von Armut und wir werden auch ein paar Zahlen und Fakten, nicht viel, also es wird nicht langweilig, aber generell, was Armut überhaupt ist. Und ja, bei der minutenlangen Recherche, die ich für diese Folge gemacht habe,
4 Minuten,
ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es ein vielschichtiges Problem ist. Also es hat wirklich ganz, ganz viele Facetten. Ganz, ganz viele Facetten. Und ja, als erstes ist es auf jeden Fall diese materielle Armut, ist mir aufgefallen. Das ist dann wirklich dieser Mangel an diesen grundlegenden Gütern, wie tatsächlich Essen, Kleidung, was wir ja eben auch hatten, oder auch Wohnraum. Also Kinder in materieller Armut haben oft nicht genug zu essen und leben in wirklich unsicheren Wohnverhältnissen. Die Bildungsarmut. Also oft, wenn Kinder in Armut aufwachsen, haben sie auch nicht diesen Zugang zur Bildung. Das mit Bildung meine ich jetzt nicht Museen oder was auch immer, sondern vielleicht auch einfach einen Kinobesuch, der auch dazugehört.
Also kulturelle Bildung dann, ne?
Genau, das ist die kulturelle Bildung, auf die ich auch noch eingehen wollte. Wie erlebt ihr das denn in eurem Alltag, wenn ihr mit dieser Armut konfrontiert werdet?
Man unterscheidet natürlich zwischen absoluter Armut. Das ist eben, ja, wenn Menschen wirklich keine Nahrung haben, kein Dach mehr über dem Kopf. Das ist absolute Armut und das kommt vor allen Dingen in den Entwicklungsländern vor. Aber es gibt es auch bei uns in Deutschland. Ja, Simon hat das Thema ja schon ganz gut aufgegriffen. Und die relative Armut, das ist die, die in Deutschland besonders häufig vorkommt. Das ist halt im Verhältnis zu dem, wie es in dem Staat eben bei uns in Deutschland so ist. Also es gibt eben so einen Wert des mittleren Einkommens und davon 60%, das ist relative Armut. Und da geht es wirklich darum, dass man von Teilhabe ausgeschlossen ist, von Bildung ausgeschlossen ist, aber man sich vielleicht selber auch gar nicht als arm bezeichnen würde.
Also nur damit ich das kurz verstehe, relative Armut ist dann auf Deutschland bezogen und absolute Armut weltweit?
Ja. Möchtest du? Nee, ja, relativ, also nicht nur auf Deutschland, sondern immer auf den Kontext, in dem du lebst. Also das würde sich in deinem Sozialraum oder jetzt für Deutschland auf unser Land entscheiden, aber in anderen Ländern wäre der Standard eben ein anderer und die relative Armut auch bei einem anderen Gehalt angesiedelt.
Mhm. Ab wann ist man denn bei dieser absoluten Armut arm? Habt ihr da auch was zu?
Also tatsächlich, wenn man mehr sein Überleben sichern kann, wenn man wirklich keine Nahrung mehr besorgen kann, wenn man kein Dach mehr über dem Kopf hat, wenn man auch Gesundheitsgüter nicht mehr besorgen kann. Also das ist ja wirklich so, zum Beispiel in den Entwicklungsländern gäbe. Mhm. Bei uns zum Glück jetzt nicht so häufig, aber man muss auch sagen, es kommt auch hier in Deutschland vor. Wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt und trotzdem, darüber diskutieren wir auch ganz oft, weil es dann immer heißt, ach, in Deutschland, das ist doch keine Armut. Doch, mhm. auch bei uns in Deutschland, bei uns auch im schönen, guten Paderborn und Borchen, überall, da gibt's Armut, die sich auch manchmal ganz gut versteckt.
Also, ja, wir haben ja schon gehört, dass das ein, ja, ich sag mal, wirklich ein komplexes Phänomen ist. Also materiell, immateriell haben wir jetzt ja auch uns mindestens mal kurz drüber unterhalten. Wisst ihr denn auch, jetzt frage ich euch mal, wie viele Menschen in Deutschland als arm gelten?
Ja, also ich habe da natürlich die Zahlen rausgesucht.
Oh, herrlich, herrlich.
Also 14,2 Millionen Menschen gelten in Deutschland als arm. Wenn wir überlegen, dass wir 81 Millionen, wie viele sind wir ungefähr, Menschen sind, das sind 16,8%. Ne? Und wir sprechen hier ja auch besonders über Kinderarmut und da ist der Wert besonders erschreckend, über 20%, 21%. Das heißt, ja, wenn ihr in eure Klassen schaut, könnt ihr abzählen, jeder Fünfte ist von Armut betroffen. Natürlich sind die Klassen jetzt nicht alle immer gleich. Also mhm. es gibt auch Klassen, da findet man vielleicht nur zwei und in anderen Klassen betrifft es fast jeden. Aber ich finde das schon sehr erschreckend, wenn man überlegt, dass es wirklich jedes fünfte Kind betrifft.
Mhm. Definitiv. Stevie, und im Schulalltag ist es ja auch so, dass mir Kinder schon direkt auffallen, wo zumindest der Verdacht besteht, dass dort Armut vorherrscht. Merkst du das auch?
Absolut.
Also zumindest dieser Verdacht. Es ist ja nicht so, dass du ein Kind fragst, hey, bist du arm? Aber gibt es für dich so Anhaltspunkte?
Tatsächlich hatte, nicht bei mir, aber meine ehemalige Co. hat mir die Geschichte erzählt, dass nach den Ferien ein Kind in die Schule kam und das Butterbrot, immer hatte es ein Butterbrot, in das Zeugnis eingepackt war, weil die halt keine Tupperdosen hatten. Mhm. Das war auf jeden Fall, ja, war ein Alarmsignal und da ist sie dann auch hinterhergegangen. Aber auch sonst merkt man das schon. Also es geht natürlich über Kleidung, es geht über fehlende Hygiene, ja. Da merkt man das. Aber es ist halt auch nicht immer eindeutig.
Nein, es ist überhaupt nicht immer.
Wir hatten einen Fall, da hatte das Kind wirklich immer das neueste Handy. Ne? Und in der Klasse war es natürlich sehr beliebt und was auch gut ist. Aber wir kannten natürlich die wirtschaftlichen Hintergründe der Familie und das war definitiv nicht so, dass sie sich immer das neueste Handy leisten konnten.
Und es ist ja oft auch so eine Strategie, teure Artikel zu kaufen, um das gerade zu verstecken. Und wenn man dann sieht, dass man dieses teure Handy kauft und gleichzeitig kein gescheites Frühstücksessen vorhanden ist. Also ich finde, Frühstücksessen ist für mich immer ein sehr großer Hinweis. Manchmal siehst du Kinder, die dann von ihren Eltern einen Euro mitbekommen haben und die sollen dann sich einfach was holen. Dann holen die sich irgendwie Chips oder irgendwas ganz Ungesundes. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Armut zutreffen, aber ist schon ab und zu schon so ein kleiner Hinweis, wenn die Eltern kein gescheites Frühstück mitgeben. Du hattest gerade dieses Thema Hygiene angesprochen. Und ich glaube, da ist es wirklich sehr, sehr uneindeutig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke, weiß ich noch, dass meine Mutter mich immer in die Dusche prügeln musste. Weil, da hätte sie mir natürlich erzählen können, keine Ahnung, ja Simon, so kriegst du nie eine Freundin. Aber gut, wenn du dich nur für Pokémon-Karten und Fußballspielen interessiert, dann juckt dich das natürlich auch gar nicht. Ne? Und als Junge ist das immer so ein bisschen anders. Bei Mädchen ist es schon ein bisschen anders. Wenn du siehst, dass die sehr schlecht so in diesem hygienischen Bereich unterwegs sind, ist das oft auch so ein bisschen ein Anzeichen von Verwahrlosung. Kann aber manchmal auch so ein Anzeichen für einfach, ich kenne auch sehr chaotische Mädels einfach, ne, die einfach sehr unorganisiert sind.
Man kann das jetzt nicht generalisieren, aber es sind auf jeden Fall Anzeichen da. Also es sind Sachen, auf die wir dann auch achten.
Mhm. Und das Interessante ist ja eigentlich an dem, was ihr erzählt, finde ich, an diesen äußeren Faktoren, dass eben Armut oft mit so sozialen Benachteiligung zu Hause einhergehen. Also wenn eine Familie von Armut betroffen ist, ist das nicht immer nur das Problem, dass sie sich das Geld für das Essen nicht leisten können, sondern dass sie vielleicht auch mit so vielen Problemlagen gleichzeitig beschäftigt sind, dass sie nicht die Möglichkeit haben, ihrem Kind morgens eine Brotdose zu machen, wo sie überlegen, wie schön sie dann noch das Gemüse schnippeln und was sie auf das Brot legen, sondern sie sind damit beschäftigt, vielleicht eine alleinerziehende Mutter, drei Kinder gleichzeitig in Schach zu halten, zu überlegen, pünktlich zur nächsten Arbeitsschicht zu kommen und dementsprechend sehen dann auch die Brotdosen aus. Und da zeigt sich dann so schön diese äußeren Faktoren mit dem, was das sozial bedeutet.
Mhm. Stevie, es gibt auch im Übrigen so typische Situationen, an denen müssen wir als gesamte Gesellschaft arbeiten. Und ich hatte schon im Vorgespräch auch, weiß noch, als wir auch dich mit dir unterhalten haben, so ein paar Sachen aufgegriffen, was wir einfach auch so irgendwie als Warnsignal so aufgefasst hatten. Und da war ein ganz großer Punkt das Thema Kindergeburtstage. Und mir fällt immer wieder auf, dass Armut befeuert wird dadurch, dass es halt auch immer das Gegenteil gibt, durch Familien, die ordentlich an Input da reinhauen, die immer, keine Ahnung, das größte Geschenk kaufen müssen, die immer die größte Geburtstagstorte haben müssen, die immer 10 Kinder mehr einladen als alle anderen Kinder, die dann immer die beste Cola, die besten Chips, das beste Kino und so weiter einladen müssen. Und ich finde dieses, eigentlich könnt ihr dazu viel mehr sagen. Ich bin der Einzige, der keine Kinder hat, aber ich sehe es so von außen, wo ich mir denke, fahrt mal mit euren Scheißansprüchen ein bisschen runter.
Es ist, peinlich ist das denn? Es ist tatsächlich so, also ich kenne das auch
nicht
mehr.
Alle denken, dass sie mithalten müssen.
Es ist wirklich so, dass jetzt die Kinder auf Kindergeburtstagen, die kommen, auch ein Geschenk kriegen. Also wirklich Tüten kriegen, wo einzelne Sachen drin sind.
Ach du Scheiße.
Das kenne ich zum Beispiel auch nicht mehr. Aber also unser Kurzer wurde jetzt auch schon auf einige Geburtstage eingeladen und es wird immer größer. Also wir in unserem Freundeskreis haben jetzt schon gesagt, stopp. Aber trotzdem, es wird auch von den Kindern mittlerweile erwartet, weil die das halt so kennen.
Aber wie seht ihr das denn als auch Eltern? Denn ihr feiert ja auch Kindergeburtstage.
Ja, also das ist auch eine Sache, die ich jedes Mal beobachte, dass natürlich Eltern sich da auch immer betteln, also dass es die schönsten Torten gibt, die tollsten Mitgebsel am Schluss und dass man dann die besondersten Ausflüge hat. Und ja, als Mutter stecke ich da mittendrin und das ist gar nicht immer so einfach. Also man ärgert sich immer darüber. Am Ende gibt man den Kindern dann trotzdem was mit. Und
wir auch gemacht.
Ja, also das ist ja wirklich auch, man steckt da ja mittendrin in diesem, also viele sagen ja immer diese Mütter untereinander. Ich weiß nicht, ob es nur die Mütter sind. Die Väter sind ja auch irgendwie beteiligt. Ne? Aber klar, es ist ja auch schon, man steckt halt in dieser Gesellschaft drin, sieht, wie das funktioniert. Aber ich glaube, dass man vielleicht mal den ersten Schritt machen muss. Und eigentlich möchte es keiner so gerne. Diese Mitgebsel sagt jeder zu mir, ja, was ist das denn für ein Quatsch? Warum soll man den Kindern noch was mit nach Hause geben? Und ich glaube, einer müsste den ersten Schritt machen im Freundeskreis und beim nächsten Mal gibt's dann vielleicht keine Tüten mehr mit nach dem Kindergeburtstag. Und solche Dinge sind, glaube ich, auch wichtig für den Schulalltag. Also unser Sohn wurde jetzt noch eingeschult und da hat die Lehrerin auch wirklich gesagt, bitte nur ganz kleine Sachen mitgeben für den Kindergeburtstag. Sie hat dann gesagt, aus gesundheitlichen Gründen, die sollen nicht so viel Zucker essen. Habe ich gedacht, ist ja auch nochmal eine gute Begründung.
Ist ja auch in Ordnung, dass man hier einen wahren Grund nennt. Ne? Ich finde das vollkommen in Ordnung.
Mhm. Genau, aber ich finde, es ist auch einfach aus dem Grund wichtig, dass es einfach kein Wettbewerb wird, wer die tollsten Sachen hat oder die meisten Sachen und dass auch keiner dann Angst haben muss, negativ aufzufallen.
Mhm. Ja, das Verrückte ist ja auch, wir geben unseren Kindern das ja auch damit, also mit, die lernen, dass man immer was zu erwarten hat und die sind natürlich, sind die feinfühlig für so Unterschiede, wo es viel und wo es wenig gibt. Und damit ziehen wir ja wieder eine nächste Generation auf, die irgendwie immer danach guckt. Also es ist schon schön, sich davon so ein bisschen zu lösen.
Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie die heutige Social-Media-Generation, wo die Familien so über den roten Teppich gehen und jeder will so das meiste Blitzlichtgewitter abbekommen, indem sie die tollste Party herstellen. Und ich glaube, das ist halt auch im Kontext von Thema Armut deshalb schwer, weil sich manche Kinder denken, nee, ich kann mit diesen Ansprüchen nicht mithalten, ich werde gar keine Feier machen. Einfach, um nicht zu zeigen, okay, wir sind arm, wir können uns das alles gar nicht leisten. Und ich glaube, Armut ist dann in dem Fall auch, die Folge ist dann so ein bisschen auch, so ein bisschen Einsamkeit, ne? Dass man so ein bisschen auch gesellschaftlich einfach ausgeschlossen ist. Und das ist, ich finde das sehr traurig.
Genau. Und bei Kindergeburtstagen ist das ja dann auch so, dass sie nicht nur selber keine Party machen, sondern vielleicht auch nicht auf Geburtstage gehen, weil da bringt man auch ein Geschenk mit. Und dann ist man in diesem ganzen Kreislauf ausgeschlossen.
Genau. Ja, und manche sagen natürlich, ja, die lädt uns auch nie ein, dann laden wir die auch nicht ein oder so. Das gehört ja auch noch dazu. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen sensibler werden grundsätzlich.
Aber ich muss auch zum Beispiel sagen, als ich letztens hier mal bei dem Geburtstag von deinem ganz, ganz lieben Kind war, wo, nein, Rebecca hat ganz, ganz liebe Kinder.
Was hast du denn bekommen am Ende?
Und es ist dann halt so, dass es halt auch die Geschenke riesig sind. Also ich finde, erstens habe ich das Gefühl, die Kinder bekommen sehr, sehr, sehr viele und sehr große Geschenke. Und weiß nicht, ich hasse das Gefühl, dass ich mich dafür schlecht fühlen muss, dass ich dafür jetzt, keine Ahnung, vielleicht nur 10 oder 15 Euro ausgegeben habe. Wenn ich dann andere Geschenke sehe, ich finde diesen Druck ein bisschen schwachsinnig. Ich finde schade, dass ich den überhaupt habe. Ich finde auch schade, wenn ich dann vielleicht mal vergessen habe, einfach nur was ganz Kleines mitgebracht zu haben. Und das ist etwas, weiß ich nicht, es gehört auch so ein bisschen da rein, dass dieser, auf der anderen Seite dieser Materialismus so in die Höhe schießt und der einem dann auch noch diese Gewissensbisse so ein bisschen mit reindrückt, ne? Ohne dir da jetzt gerade einen Vorwurf zu machen, ne? Und ich meine, Kinder, ich weiß ja, wie es bei Kindern ist, die freuen sich dann natürlich auch mehr so über die großen Sachen, ne? Aber ja.
Ja, aber ich glaube, die Sache ist ja, jeder möchte dann dem Kind irgendwie was Schönes oder Gutes tun, ne? Ja. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, vielleicht den Eltern mal mit auf den Weg zu geben, dass man ja auch Liebe nicht mit Geld kaufen kann. Ja. Also ich glaube, also meine Kinder haben auch gar nicht die Ansprüche, ständig die größten Geschenke zu bekommen.
Und trotzdem also, bekommen sie immer noch viele große.
Ne? Ja, klar. Aber also die sind ja auch nicht nur von uns alleine. Also
nein, nein, da ist ja gar keine Schulter. Nein, alles gut. Ich sehe das ja, dass das von außen viel so herangetragen wird. Ne?
Genau. Es ist manchmal wie so ein kleiner Wettbewerb, hat man schon das Gefühl. Also ich sage dann schon manchmal, ach komm, wir können ja auch vielleicht mal irgendwie ein paar Schuhe kaufen oder so. Ach, ein paar Schuhe, da freuen die Kinder sich ja nicht drüber. Und ich glaube, so geht es ja in vielen, so läuft es in vielen Familien. Klar, jeder will das schönste und das tollste Geschenk, damit sich das Kind auch freut. Ich glaube aber, dass Kinder sich auch viel mehr freuen lernen, wenn sie mal wieder, also wenn sie dann auch mal wieder ja, das so ein vernünftiges Maß haben. Also, und das ist ja auch diese Schere heutzutage, ne? Also es gibt Kinder, die einerseits gar keinen Geburtstag mehr feiern können, weil sie kein Geld mehr haben, und andere Kinder, die bekommen so viele Geschenke, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin, ne? Also, und jetzt will ich nicht sagen, wir sind jetzt keine Millionäre, ne? Also wir sind Normalverdiener, und trotzdem ist es, glaube ich, so in Deutschland, dass es da wirklich auch eine große Schere gibt. Und das macht natürlich allen irgendwie auch Stress. Ne?
Aber ich fand am wichtigsten den Punkt, den du gesagt hast, es kommt eigentlich nicht auf dieses Materielle an, es kommt eigentlich mehr auf die Gemeinschaft und auf, ja, ich will jetzt auch nicht pathetisch klingen, aber ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, und darüber habe ich gerade mit dir übrigens gesprochen, kurz vor der Folge, weil meine Mutter, die hat uns immer als Kinder gesagt, ja komm, 3, 4 kannst du einladen oder 5, aber das reicht, ne? Und ich weiß noch, wo ich mir dann den 20. oder 30. Geburtstag richtig fett eingeladen habe. Ich habe, keine Ahnung, 100, 150 Leute eingeladen. Du warst beim auch dabei.
Ich habe die Liste geschafft.
Ja, aber Tatsache ist, die Geburtstage sind nicht geiler geworden, wenn du 100 Leute einlädst. Also klar gibst du mehr Geld aus, klar ist die Feierei größer. Aber du denkst auch, du kannst auch keinem so richtig gerecht werden. Du hast dort 100 Gäste, wo du dich mit der Hälfte so teilweise auch auseinandergelebt hast, wo du gar nicht weißt, warum du die überhaupt eingeladen hast. Bei den anderen denkst du, schade, mit denen kannst du dich gar nicht richtig unterhalten, weil was willst du eigentlich mit 100 Gästen? Wenn du es jetzt mal ganz normal siehst, hast du vielleicht deine 4, 5, 6 richtig Top-Freunde und vielleicht kannst du auch noch ein paar mehr einladen. Alles gut, aber ich finde auch, 100 Leute sind allein auch schon zu übertrieben einzuladen. Ja. Ich finde das nicht gut.
Also,
ich brauche das nicht.
Grundsätzlich ist eben das Thema Konsum, glaube ich, schon wichtig für unsere Gesellschaft, dass man darüber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, das ist uns auch ganz wichtig mit unserer Arbeit. Also, und da gibt's eben, unterschiedliche Menschen, und da zu gucken, dass man auch dafür sensibel macht, dass es nicht jedem nur gut geht.
Wichteln zur Weihnachtszeit ist auch so ein brisantes Thema in der Schule, Stevie.
Jo, absolut.
Wichtelst du?
Ja, tatsächlich habe ich bis jetzt immer gewichtelt und es kam auch immer an, aber wir haben direkt von Anfang immer eine 5-Euro-Grenze gesetzt, aber es gibt einfach auch wirklich, ich sag mal so 20-30%, die sich nicht dran halten. Mhm. Und dann sind es halt immer mehr als 5 Euro. Mhm. Und das merkt man dann schon. Mhm. Aber trotzdem, also bis jetzt war es immer schön. Macht ihr das auch?
Ja. Und ich finde es auch einfach ein schwieriges Thema, weil ich es auch irgendwie verstehen kann. Du kannst für 5 Euro heutzutage, ist es schwierig, was richtig, richtig Gescheites zu holen. Und auf der anderen Seite denke ich, du kannst schon, wenn du dir richtig Gedanken machst, kannst du dir schon was Gescheites
geben. Und darum geht es ja beim Wichteln. Auch wenn man die Person nicht so gut kennt, sich einfach mal Gedanken zu machen, was könnte ihr gefallen.
Eure Kinder wichteln schon in der Schule?
Selbst im Kindergarten.
Ja, und wie sieht das dann aus? Dann besorgt Mama das Geschenk und dann applaudieren sich alle für die beste Mama, die das geilste Geschenk geholt hat.
Ja, genau so.
Nee, wie hoch sind so die Preise so, die man dort macht für ein Wichtelgeschenk?
Ich glaube, 3 bis 4 Euro ist bei uns im Kindergarten üblich.
Das finde ich aber... Nein, ich finde das ja auch... Ich will ja auch nicht alles schlecht reden. Ich finde gut, so diese Art von Kultur einzuführen, sich was zu beschenken und glücklich und gespannt zu sein. Aber ja... Es ist oft so, also wenn du es nicht konsequent durchziehst, hast du immer das Problem, dass der eine gefeiert wird, der das coolste Geschenk gekauft hat, der aber 20 Euro ausgegeben hat, ne?
Und es gibt natürlich Familien mit mehr Kindern oder so, ne? Das klingt eher so wenig, 3 bis 5 Euro. Hast du 3 Kinder, sind es schon 15 Euro. Und voll interessant ist, wenn man das dann überlegt, irgendwie, was bekommen denn wirklich Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind? Die bekommen 4 bis 7 Euro für ein Essen am Tag für Kinder. Also da ist das eine Riesensumme, wenn die auf einmal 15 bis 20 Euro ausgeben.
Gott sprach, es werde Licht. Ja, Arbeitsmaterial ist auch noch so ein Punkt. Ne? Du siehst das bei einigen. Gerade, also wir haben so einen Satz bei uns, den wir von der Schule stellen. Aber es gibt auch so einen Teil, den die Schüler sich selber besorgen müssen. Und ich sehe immer häufiger, dass einige Familien damit sehr große Schwierigkeiten haben, sich das zu besorgen. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Hürden, ob das finanzielle Hürden sind, ob das organisatorische Hürden
das
sind.
Das ist es. Es gibt ja auch sowas wie Teilhabe, aber da müssen die, die Familien sich auch drum kümmern. Und wenn die das nicht kennen, ist es halt relativ schwierig. Also das habe ich auch schon mitbekommen, dass sie nicht genau wussten, wo sie sich Hilfe holen können.
Aber da haben wir ja zum Beispiel auch ganz schöne Lösungen bei uns. Also zum Beispiel in Brilon gibt es ein ganz schönes Projekt, zusammen, also die Caritas-Konferenzen, unsere Ehrenamtlichen zusammen mit dem Caritas-Verband und dem SKF, die haben eben ein Schulranzen-Projekt ins Leben gerufen. Da kann man alte Schulranzen spenden und bekommen diese alten Schulranzen Familien, die eben sich diese Schulranzen nicht leisten können und können die eben in so einem Kleiderladen, Kleiderladen ist bei uns so ein Second-Hand-Laden, ne? Und können sich eben diese Schulranzen dort besorgen für einen kleinen Obolus, denke ich. Da wird jetzt sehr, sehr viel Werbung für gemacht und das ist auch wirklich sehr gut angenommen worden. Und ich denke mal, das sind so Dinge, die auch wichtig sind im Schulalltag, weil ich glaube, dass man das oft gar nicht so auf dem Schirm hat, wie teuer wirklich, wie teuer ist das Kinder
kommt schnell was zusammen.
Zu erziehen. Wenn die Kinder erstmal in der Schule sind, dann geht's los und so ein Schulranzen kostet gut und gerne mal 200, 300 Euro und dann muss man den ja noch füllen. Und da finde ich solche Projekte wirklich total schön. Und man muss einfach sagen, die meisten geben ihren Schulranzen nach dem 4. Schuljahr ab, obwohl der oft noch ganz gut aussieht. Aber dann ist man wahrscheinlich schon ein bisschen rausgewachsen aus den Motiven und so. Und dann ist es ja wirklich schön, wenn man den dann nochmal nutzen kann.
Absolut. Ich weiß noch, bei uns war das früher Scout in der Grundschule. Aber das war dann zu uncool für die weiterführende Schule. Da war es, glaube ich, For You oder so
hieß es. Ja,
das,
aber ne? Nachher kam Eastpacks.
Ja, dann, das war cool.
Ja, da warst du schon ziemlich cool.
Ja, stimmt, aber absolut. Ne? Also das geht ja dann nicht mit in die weiterführenden Schulen. Und dann finde ich es auch schön, dass so viele da mitgemacht haben.
Ja, also da gab es wirklich ein großes Interesse. Und wir haben schon gesagt, also eigentlich könnte man solche Projekte noch viel, viel mehr streuen. Und im Grunde ist es ja auch unkompliziert.
Ja, total. Und Kinder können sich selber mit engagieren, ist halt auch so cool. Und auch einer von den Sachen, die uns immer so beschäftigen, wo lernen Kinder auch selbst sozial sich zu engagieren. Und wenn sie dann entscheiden, mein Turnister brauche ich nicht mehr und ich würde den aber gerne anderen Kindern zur Verfügung stellen, ist das auch für die ein gutes Gefühl und eine gute Erfahrung. Und gleichzeitig werden sie halt weiter genutzt. Und wir fördern diesen Gedanken, dass man Sachen halt auch einfach mehrmals nutzt. Also ich meine, wo sind wir? Das ist ja auch gerade die Zeit... Es ist eigentlich so in, dass wir Sachen mehrmals nutzen, dass wir Secondhand gucken und so. Und das müssen wir auch unseren Kindern beibringen, dass es nichts ist, was auf unseren sozialen Status hinweisen soll, sondern dass es ja sinnvoll ist, Sachen nochmal zu verwenden.
Aber gehen wir jetzt mal kurz auf die Handlungsebene, Stevie. Wie gehst du denn damit um? Ich spreche jetzt mal vorsichtig, wenn du das Gefühl hast, dass ein Kind und ihre Familie nicht viel Geld besitzt.
Also ich spreche natürlich das Kind nicht direkt drauf an, sondern wir haben zum Glück ja auch ein Netzwerk von Personen, die man ansprechen kann, die dann auch wieder in die Familien gehen können jetzt im letzten Schritt. Also bei uns wäre das, ich glaube, mein erster Schritt wäre das wahrscheinlich, unsere Sozialarbeiterin anzusprechen. Ich sehe einen Daumen hoch, ist das richtig?
Ja, also wir haben uns vorher noch darüber unterhalten, Linda und ich, und da haben wir auch gesagt, es ist wahrscheinlich auch so eine gute Aufgabe für eine Schulsozialarbeiterin, weil sich Eltern vielleicht auch gar nicht den Lehrern so gerne gegenüber öffnen
Nein,
möchten.
Überhaupt nicht.
Oder dem Direktor oder sonst irgendwie. Man hat ja auch Angst, dass man dann irgendwie schlechter benotet wird oder keine Ahnung, was man für Gedanken dabei hat. Und da ist so eine Schulsozialarbeiterin, glaube ich, schon eine gute Anlaufstelle.
Nee, ich versuche da auch viel über Sensibilität zu machen, wenn ich das sehe. Einfach, weil ich dieses Gefühl und diese Peinlichkeit oder Scham, die man dort empfindet, einfach sehr gut nachempfinden kann. Und wenn ich sehe, dass manche kein Geld haben, dann versuche ich das gar nicht so offen in der Klasse anzusprechen. Ich versuche es immer ein bisschen mit Humor rüberzubringen. Ja, hast du schon wieder vergessen. Oder eher so auf andere Sachen so zu schieben, weil ich sehe ganz oft, dass die Eltern natürlich, und natürlich hat jeder Mensch das, und das ist auch gut so, einen gewissen Stolz, und den will ich natürlich auch nicht verletzen. Und es gibt so viele Eltern, die das verheimlichen, und ich kann das einfach so gut nachvollziehen, dass man diese Würde halt auch aufrechterhalten will, ne? Dass man versucht, nein, ich will mich da alleine durchkämpfen, ich brauche ihr Geld nicht und ich möchte auch gar nicht so mitleidig jetzt gerade angeguckt werden. Ja, aber wir kommen ja jetzt alle eigentlich aus sehr privilegierten Familien, wenn ich das jetzt mal so offen ansprechen darf, ne? Also man kann das ja jetzt erstmal als einen sehr glücklichen Umstand beschreiben. Aber ich finde, ist das Thema für uns überhaupt greifbar, dieses Thema Armut? Denn ich habe nicht das Gefühl, dass bei uns, dass wir im Alltag oft mit armen Menschen zu tun haben. Oder hast du in deinem Freundeskreis Familien, oder du Linda oder du Rebecca oder Stevie, habt ihr Familien, wo ihr sagt, ja, alles klar, die kommen aus einem Haushalt, die mit Armut zu tun haben. Ich glaube ja, dass wir oft immer so in Familien rumschwirren, die in unserer eigenen Sphäre sind. Das sind dann meistens so Kollegen, die dann ein bisschen Kohle haben. Also können wir das einschätzen oder sind wir eigentlich ständig die ganze Zeit nur in unserer eigenen Bubble?
Wir bewegen uns natürlich meistens ja in unseren Milieus, ne? Und dann treffen wir Leute, die so sind wie wir, und dann denken wir ja, so funktioniert die ganze Welt. Geht mir auch voll oft so. Aber ich finde, bei Kindern und so merkst du halt ja auch total oft, dass ja das mit dieser Bildungsungerechtigkeit und Ungleichheit, dass an bestimmten Schulen bestimmte Kinder aus bestimmten Familien häufiger auftauchen. Und da ist man schon häufiger damit im Kontakt. In der Grundschule ist es noch ganz schön, wenn das so schön gemischt ist. Aber danach, nach dieser Trennung, siehst du es oft. Oder eben auch an Förderschulen, wo ganz klar ist, dass irgendwie geistige Behinderung oder so ist, dann ist es eindeutig. Aber die mit sozialen Schwierigkeiten zu Hause, das ist enorm zunehmend. Und die Lehrer, die da arbeiten, haben ganz viel damit Kontakt. Also mein Bruder arbeitet an einer Förderschule und der erzählt jeden Tag Geschichten, wo so wirklich existenzielle Sachen bei den Kindern einfach nicht stimmen ist. Ja. Deswegen ist es nicht so ein Randphänomen, wie wir vielleicht manchmal so denken, wenn wir uns unter Freunden in unserer Bubble bewegen.
Nee, das war auch gerade keine Kritik. Aber ich finde, manchmal wird so über Armut gesprochen von Leuten, die halt nicht Armut haben, ne? Und das ist dann halt irgendwie so ein Thema. Wir sprechen über diejenigen, die unter uns stehen, ohne das jetzt herabwürdigend zu meinen. Und dann frage ich mich manchmal, ob wir da überhaupt eine Ahnung haben. Also eine genaue Vorstellung einfach.
Also wichtig ist ja auch, dass man miteinander redet und nicht nur übereinander. Und das ist ja gerade auch in der Arbeit uns immer wieder wichtig. Auch, dass man, wenn man sich für den anderen engagiert, ihn auch in das Engagement vielleicht sogar mit einbezieht. Das ist natürlich immer das Ideale, ne?
Wir haben ja auch an unserer Schule oder beziehungsweise in unserem Land einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil, den wir politisch auch mal als Erfolg werten dürfen. Und das ist natürlich das Thema Bildung und Teilhabe. Stevie, weißt du, wann man Anspruch drauf hat? Ich habe es nachgeguckt, aber ich frage dich einfach mal.
Nee, ich bin reich, keine Ahnung.
Naja, erzähl mal. Aber eigentlich ist es ja relativ einfach. Es kommt so ein bisschen drauf an, ob du einkommensschwach bist. Und Voraussetzung in NRW ist übrigens auch, dass du entweder Kinderzuschlag Wohngeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhältst, Sozialhilfe oder die Grundsicherung für Arbeitssuchende erhältst. Mhm. Um es jetzt mal positiv auszudrücken, ich habe jetzt relativ viele Sachen genannt, sind die Anforderungen, das zu bekommen, erstmal gar nicht so gering. Also es ist jetzt nicht so, dass die keiner bekommt und dass du 10.000 Wische einreichen musst. Wobei natürlich, wenn es um Geld geht, immer in unserem Land etwas bürokratisch zugeht. Mhm. Und ich sag mal, bei uns an der Schule gibt es zum Glück auch eine Fachkraft, die sich darum kümmert. Ich habe zuletzt auch noch eine Schülerin, die ich sehr gut kenne, eine Schülerin, die ich sehr gut kenne, zu der hingeschickt, damit die dort die Formulare ausfüllen kann. Und ich finde das schon, ja, sehr gut, dass das, denn oft ist ja auch das Problem, dass das Geld nicht ankommt wegen einem gewissen Know-how, ne? Also du hast irgendwelche Zettel, um Geld zu bekommen und manchmal, ja, what to do, ne? Und ich meine, das haben selbst wir das Problem mit bürokratischen Zetteln, weil Stevie, wir beide haben überhaupt keinen Bock auf
sowas. Oh, null. Deswegen, ich kann es auch verstehen, dass man, gerade wenn man damit nichts zu tun hat, also wenn man hat, wir sagen ja immer gerne, bildungsferne Schichten, die damit wirklich nichts zu tun haben, dann ist die Hürde auch noch schwerer, wirklich diese Gelder zu beantragen.
Ja.
Also da muss definitiv ein bisschen mehr Hilfe rein.
Mhm. Und es sprechen ja auch nicht alle unsere Sprache. Also dann ist es ja noch mal schwieriger, auch solche Formulare auszufüllen. Und ich finde, es braucht auch einfach die Information. Also wie ich es bei euch höre, funktioniert es ja schon ganz gut. Ich weiß, dass ich mal ein Gespräch mit dem Direktor unserer Schule hatte. Und dann habe ich auch mal einfach so nachgefragt, ja, wie ist das denn? Können sich hier auch alle das Mittagessen leisten? Ja, und sonst könnt ihr hier das Bildungs- und Teilhabepaket, können Sie sich das ja darüber beschaffen? Und da habe ich gedacht, ja, aber wo, also wäre ich jetzt betroffen gewesen, hätte ich es von niemanden bis dahin gewusst. Und meine Tochter geht zur 4. Klasse. Mhm. Mir hat bis heute keiner gesagt, ja, sie könnten auch. Natürlich schauen die vielleicht nach und denken, ach, die brauchen das nicht. Das weiß ich nicht, aber Armut ist ja auch manchmal versteckt.
Das
also
ist es.
Es kann so schnell sein, dass wir in Armut geraten. Und dann brauchen wir ja genau diese Informationen. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass in Schule sowas wie so eine Grundinformation gibt. Also, dass alle Eltern dieses Wissen auch zur Verfügung gestellt bekommen. Also, dass sie wissen, wenn sie sich etwas nicht leisten können, können sie sich an die Schulsozialarbeiterin wenden oder es gibt eben dieses Bildungs- und Teilhabepaket. Und ich glaube, das wäre mir wichtig, dass das Eltern eben so vermittelt wird.
Ja, auch generell dafür zu sensibilisieren. Und ihr habt uns ja auch was mitgebracht. Diese Actionbox ist das, glaube ich.
Los, raus damit jetzt.
Diese rote Box.
Wo habt ihr die noch liegen lassen?
Ja.
Sind wir für ein unprofessioneller Haufen hier?
Und eigentlich ist die so auffällig.
Ja. Ja, also wir haben ja, oder ich habe mitgekriegt, dass sie sich aus drei Teilen zusammensetzt. Was ist das überhaupt? Nein, ich hole sie mal hin.
Stevie, kannst du die alleine tragen?
Die ist schon sehr groß.
Ja, deswegen frage ich auch. Und geht's euch gut oder ist Stevie zu aufdringlich?
Ja, der ist ein bisschen...
Ja, der flirtet immer zwischendurch, ne?
Ja, ich habe das schon gesehen.
Mhm.
Darum heißt er auch wahrscheinlich Stevie Train, oder?
Ja. Ups, jetzt nicht so laut, er kommt wieder.
Oh, ja. Yeah. Sollen wir die jetzt hier hinstellen?
Ja, nee, ich weiß nicht.
Aber
die sind Weihnachtsgeschenk.
Wichtiges
Geschenk.
Hey, sorry, Stevie, jetzt nee. Ich muss es kaputt machen. Das nächste Mal machen wir es in deiner Bude.
So, eine schöne rote Box haben wir jetzt hier stehen. Also, was ist das?
Ja, das ist die Actionbox mit Los. Und, also Wortspiel, Mittel, Los. Ja, ganz kreativ.
Jetzt habe ich es.
Und genau, die kann man bei uns bestellen. Also wir haben eine Homepage, die heißt so wie die Box, mittel-los.de. Und da gibt es einmal Material dazu, und aber auch eine Seite, wo man die bestellen kann. Und dann kriegt man diese Box zugeschickt.
Kostet die was?
4,99 €, wenn man die, also wenn wir sie versenden.
Mhm. Oder? Genau.
Und ansonsten ist sie tatsächlich kostenfrei.
Sehr schön.
Mhm. Also auch arme Schulen können sich die Box leisten.
Mhm. Haben wir viele im Land.
Mhm. Was bringt das denn, diese Box, wenn ich mir die jetzt bestelle? Was ist da überhaupt drin?
Ja, also eigentlich war das so, Rebecca und ich saßen zusammen und haben halt überlegt, wie können wir Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich mit dem Thema Armut auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann waren wir voll schnell dabei, ja, das muss halt, am besten richten wir uns an Schulklassen und an Jugendgruppen. Und dann haben wir gedacht, ja, was haben Lehrer besonders gerne? Fertiges Material. Nein.
Okay.
Ja, also ihr findet in der ersten Schublade, Action 1 bis 2, findet ihr einen Leitfaden und da ist genau beschrieben, da haben wir Unterrichtsmaterial für mehrere Stunden drin und da kann man gucken, welche Sachen in den Unterricht passen. Ihr dürft natürlich auch was davon rauskicken, aber könnt damit auch mehrere Stunden halt gestalten und kommt dann mit Schülerinnen und Schülern in Austausch über, was ist Armut, also diese Frage von eben, ne, relative, absolute Armut, aber auch eben so, ja, so kritische Auseinandersetzungen, also dass wir so Thesen in den Raum, das werden so Thesen in den Raum gestellt, wer arm ist, ist halt selber schuld oder irgendwie, wer sich halt ein gutes Handy leisten kann, der ist halt nicht arm oder so, ne? Und dann kommt man darüber in den Austausch und das haben wir da alles ja beschrieben und geben halt Handwerks.
Bei einigen der Thesen, die du angesprochen hast, ja schon gesellschaftliche Kontroversen aufwerfen, die heutzutage aber auch immer offener ausgesprochen werden, ohne dass sich Leute dafür schämen. Also wie geht ihr damit um, wenn zum Beispiel Ausländer feindliche Positionen ja auch wirklich offen mittlerweile in Schulen ausgetragen werden? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Schule ein rassistischer Ort ist, aber ich würde sagen, die Barriere, das auszusprechen, ist in allen Gesellschaftsformen halt durchlässiger geworden, ne? Habt ihr da Erfahrungen einfach mitgemacht?
Also nicht direkt, aber Studien zeigen, hier die aktuelle Sinus-Studie oder so, zeigt, dass Diskriminierung ein zunehmendes Thema an Schule ist und eben auch vor so einem Hintergrund. Und es gibt auch Projekte, wo wir irgendwie immer wieder dazu aufrufen oder Jugendliche auch demonstrieren gehen oder wir Petitionen unterschreiben, ja.
Ja, und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, sachlich im Gespräch zu bleiben. Also natürlich kann man damit auch nicht immer für sich so gut umgehen. Aber ich glaube, man muss trotzdem die Ruhe bewahren und sachlich im Gespräch bleiben. Also es ist ja auch wichtig, wirklich die Perspektive der Jugendlichen zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Ja, und eben auch eine Gesprächsbereitschaft zu zeigen, gerade weil jetzt irgendwie bestimmte Parteien, die vielleicht mit solchen Parolen irgendwie um sich werfen, ziemlich stark vertreten sind, also in Medien, die Jugendliche konsumieren. Und dann ist es genauso wichtig, dass eben auch solche Sachen diskutiert werden und ja.
Mhm. Das vielleicht mal den Hörern mitzugeben, du warst bei uns schon, ne? Du hast bei uns schon mal die Aktion Mittellos auch gemacht und ich kann mich auch an diese Diskussionsrunden erinnern. Und ich weiß noch, da sind sehr viele heitere Diskussionen entstanden, auf jeden Fall. Aber was ist denn der zweite Schritt von eurer Actionbox?
Also die zweite Action ist hingehen, wo es fehlt. Und da geht es eben darum, Anlaufstellen für Bedürftige kennenzulernen. Ja. Man kann bei uns, also bei der CKD oder eben bei Young Caritas, auch eine Liste anfragen mit Anlaufstellen vor Ort. Man kann natürlich auch, wenn der Lehrer jetzt sagt, ach, wir kennen hier ein paar Anlaufstellen und suchen uns eine aus, kann man mit den Schülern ins Gespräch kommen, überlegen, welche möchte man gerne besuchen. Und da geht es wirklich darum, solche Anlaufstellen auch kennenzulernen, wie vielleicht eine Tafel, ein Kleiderladen, ein Secondhand-Laden oder eine Beratungsstelle. Wir schlagen vor allen Dingen auch Ehrenamtsprojekte natürlich vor, um auch zu zeigen, ja, was es in dem Bereich so gibt.
Und ich finde, da ist immer so eine so ein schmaler Grat, den ich finde auf der einen Seite, dass es total gut ist, solche Einrichtungen aufzusuchen und sehe auf der anderen Seite, wir haben ja gerade über diese Sensibilität der Leute gesprochen, ne? Und ich finde es immer manchmal so ein bisschen schwierig, wenn du in so ein Aquarium reingehst und Leute beobachtest, die dann zur Speisekammer gehen, dass die Leute natürlich auch ein gewisses Unbehagen haben, wenn du sagst, ja, hier, guck mal, so sehen jetzt Leute aus, die arm sind. Ne? Ich meine, es ist natürlich eine ganz klare Frage von, wie moderiere ich das als Lehrer? Und auf der anderen Seite habe ich da den Schüler mit seinem Beobachtungsbogen, der sagt, ja, alles klar, oder den kenne ich von irgendwoher sogar. Das ist für mich auf der einen Seite klar, es ist notwendig und auf der anderen Seite finde ich diese, ich kann es nicht in Worte ausdrücken, aber ich finde es ein bisschen
absolut schwierig. Das ist voll das wichtige Thema, dass du es auch sagst. Also man kann da ja auch Leute treffen, die man kennt oder so.
Ja.
Und das ist aber auch der Inhalt, ja, dass wir sagen, wir schicken nicht einfach irgendwie Jugendgruppen dahin, die sollen sich das angucken wie im Zoo, sondern wir stellen einen Kontakt her zu Ehrenamtlichen, die das koordinieren. Und dann zum Beispiel bei einer Tafel oder so würde ich nicht empfehlen, und das werden die Ehrenamtlichen dann auch sagen, ja, kommt mit euren 30 Schülerinnen zu uns und kommt mal gucken, sondern dann kommt vielleicht jemand in eure Klasse und erzählt erstmal was darüber. Mhm. Und dann können Kleingruppen von Jugendlichen da mal aushelfen, 2 oder 3, die dann helfen, Waren auszugeben. Mhm. Weil genau das ist ja, das ist total wichtig, dass man nicht kommt hier mal gucken. Aber es ist halt, viele Schülerinnen und Schüler kennen vielleicht die Tafel gar nicht, die einfach nur eine Straße weiter ist und wissen gar nicht, dass es sowas gibt und wissen auch nicht, wie stark die angenommen sind. Also die Tafeln, die haben Warteschlangen, Wartelisten, weil es viel mehr Anfragen gibt, als sie Platz haben für Menschen. Ja.
Und ich kann nur sagen, dass als ich mit dir damals da war, wir hatten ja auch wirklich nur 2 Schüler dann auch mitgenommen. Ne?
Wo wart ihr? Wart ihr bei der Tafel?
Bei der Speisekammer waren wir ganz genau. Und ich glaube auch Radio Hochstift war auch noch dabei und hat das so ein bisschen Support und auch so ein bisschen Publicity dann für diese Aktion gemacht, weil wir auch wirklich, wenn wir nachher über den dritten Schritt sprechen, auch ein bisschen, ein bisschen was eingenommen haben und auch ein bisschen einen guten Zweck gesponsert hatten. Mhm. Und ich kann selbst sagen, dass ich das schon als Lehrer beeindruckend fand. Deswegen kann ich schon auch mir vorstellen, dass das sicherlich auch ich habe einige Schüler, die ein sehr großes Maul hatten und die dabei waren, die auf einmal sehr kleinlaut waren und auf einmal sehr, auf einmal sehr heilig und selig gewesen sind und so total nett zu den Leuten gewesen sind. Ich finde schon, dass dieser Ort mit den Menschen so ein bisschen was macht, dass du automatisch eine gewisse Form von Respekt annimmst, weil du siehst, dass es den Leuten nicht gut geht, ne? Und ich finde, manchmal wirkt das halt wie ein Ort, der in der Realität nicht stattfindet. Und ja, wenn du dorthin kommst, ist das wie eine andere Welt für die Leute. Weil das ist nicht diese Schule, diese Interaktion, die mit ihren Mitschülern haben. Die sehen da live, was dort in der Gesellschaft an vielen Ecken wirklich richtig, richtig schief läuft. Und auf der anderen Seite erleben die wirklich Menschen, die trotzdem erstmal ganz normale Menschen sind, die normale Sorgen und Probleme, aber auch ganz sympathisch sein können und ganz normale menschliche Züge haben. Wen wundert's jetzt? Aber ja. Hm.
Ja. Ja, also ich glaube, dass viele da einfach auch so demütig werden. Ja. Also Demut ist, glaube ich, so das richtige Wort, dass sie, also du sagtest ja eben, dass man so von oben herabschaut, aber ich glaube, die meisten, die da hinkommen, werden gar nicht mehr von oben herabschauen, sondern werden sich wirklich eher vielleicht ganz klein fühlen auf einmal, weil man wirklich merkt, ja, das gibt's und wie schnell es vielleicht auch gehen kann. Und da sind auch ganz normale Leute zum Teil, wie du und ich. Und ich glaube, dass das schon viel mit Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen eben macht. Und darum finde ich es einfach ganz wichtig, da eine Sensibilität für zu schaffen. Ne? Mhm. Und diese Aktion einfach in Büren, weiß ich, dass die wirklich uns alle total beeindruckt hat. Und im Grunde ging es nur darum, dass wir waren kurz vor Weihnachten da, haben ein paar Punsch ausgegeben, sind mit denen ins Gespräch gekommen. Ja. Und war einfach eine nette Aktion.
Genau. Was uns jetzt zu Schritt 3 überleitet.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich ja schon super an. Es gibt ja aber noch einen dritten Schritt.
Genau.
Ja, hingehen, wo es fehlt.
Anpacken, wo es fehlt.
Anpacken, genau. Wo es fehlt.
Geht hin, packt an, wo ihr wollt.
So gut kennen wir unsere Box. Genau. Dritter Schritt, anpacken, wo es fehlt.
Packt ihr mal an.
Genau.
Also packen wir mal Thema 3 an jetzt. Oder sollen wir doch lieber hingehen?
Was wäre denn dann der dritte Schritt?
Also wenn wir wissen, wo es fehlt, also wo gibt es Orte, wo es fehlt, dann so die Kinder und Jugendlichen nicht in dieser Hilflosigkeit zu lassen. Ich kann nichts tun. Natürlich können wir die Armut in Deutschland nicht einfach abschaffen, weil wir das jetzt wollen. Aber auch nochmal so ein bisschen Selbstwirksamkeit zu vermitteln und zu zeigen, dass bei uns in Deutschland ganz viel über ehrenamtliche Projekte läuft. Und das sind, ja, und da geben wir halt in der dritten Action Projektideen vor mit Material, die man dann umsetzen kann. Und das eine wäre ein Projekt, das heißt Fundraising, also mit, jetzt es werden Lehrerinnen wahrscheinlich nicht so lieben, PF, also Pfand, auch wieder so ein Wortspiel, Fundraising und dadurch...
Immer diese Vorurteile.
Deutschlehrer.
Ja, wir hassen das richtig.
Ja, genau.
Richtig,
ja.
Finden wir richtig doof.
Sorry, wahrscheinlich rot unterstrichen in der Broschüre.
Wir finden das doof, wir Lehrer. Ja, nee, alles gut.
Schön pauschal, ja, sorry. Genau, Fundraising und das ist eine Aktion, die sich ziemlich gut für den Schulhof eignet. Wir legen unten rein Plakate und Ausweisbändchen und dann kann zum Beispiel können Schülerinnen und Schüler einfach eine Box auf dem Schulhof aufstellen und alle, die Pfandflaschengetränke dabei haben, spenden am Ende ihre Pfandflasche und die lösen es dann ein und die Erlöse können sie dann an ein soziales Projekt spenden, das sie kennengelernt haben.
Mhm. Sehr schön.
Genau. Also wir haben da auch noch andere Projektvorschläge, also gerade in der Corona-Zeit, da ging es ja auch nochmal um Kontaktarmut und da haben wir auch Karten entwickelt, die man dann auch anderen Menschen, zum Beispiel im Altenheim oder so, schreiben konnte. Das war uns besonders in der Zeit total wichtig, einfach zu zeigen, Armut ist nicht nur finanzielle Armut, sondern kann eben auch diese Kontaktarmut bedeuten. Ja. Und da das war auch wirklich so, dass da viele Jugendliche sich für haben begeistern können, weil jeder hat sich ja irgendwie auch so ein bisschen einsam gefühlt. Und ich glaube, man konnte gut verstehen, dass sich Menschen in den Einrichtungen, die ja auch gar keinen Besuch empfangen konnten, dann noch viel einsamer fühlen. Und ja, von daher haben wir da ganz schöne kindgerechte oder jugendgerechte Karten entwickelt, die auch zur Verfügung stehen.
Schön, sehr schön. Wir haben ja hauptsächlich Lehrer als Hörer. Wie kann ich euch denn buchen und wie lange dauert das? Wir müssen ja immer in Reihen denken. Wie lange muss ich das jetzt planen, wenn ich mir mit dieser Box arbeite? Könnt ihr mir dazu was oder uns dazu was erzählen?
Also wir sind nicht direkt buchbar, aber also die Box kann jeder bei uns bestellen. Mhm. Und es gibt bei uns, wenn man jetzt in kirchlichen Strukturen im Erzbistum Paderborn, Abholstationen auch, wo man sie abholen kann und wo auch Kolleginnen von uns sind, die das auch vor Ort umsetzen würden. Also wenn es jetzt in Dortmund eine Kollegin, die könnte dann auch mal in die Schule kommen und dazu eine Einheit machen. Ja, wenn es außerhalb des Bistums ist, kommt natürlich niemand von uns dazu, aber die Box kann man trotzdem bestellen und dann müsste man es selber umsetzen.
Und ihr habt ja schon gesagt, das ist selbsterklärend da drin, das kriegen wir Lehrer hin.
Volles Vertrauen in euch.
Wie lange müssten wir ungefähr einrechnen? Ist das in einer Stunde erledigt? Sind das 2-3 Wochen?
Also die Box ist eigentlich flexibel einsetzbar. Also das heißt, man kann sagen, man macht jetzt zum Beispiel nur die erste Action, weil man vielleicht eher so ein bisschen theoretisch vorgehen super. Will oder sich mit den Vorurteilen auseinandersetzen will. Aber man kann natürlich auch alle drei machen und dann vielleicht eine ganze Projektwoche draus gestalten. Also ich glaube, es ist sehr viel Material drin und man kann dann gucken, flexibel auch so ein bisschen gucken, was möchte ich jetzt davon nehmen und nutzen. Und von daher hat man da alle Freiheiten, die man so braucht. Ne?
Sehr schön. Also erstmal bestellen.
Erstmal bestellen und auf jeden Fall direkt los. Rein damit.
Mittel los.
Ja, hingehen oder anpacken oder und. Ich würde gegen Ende gerne einen neuen Begriff in den Ring werfen, nämlich den der Bildungsgerechtigkeit, der so in etwa meint, dass die Bildung in diesem Land gerecht verläuft und niemand bevorteilt bzw. benachteiligt wird. Stevie, wie stehst du denn dazu?
Also, nee. Also ich glaube nicht, dass wir Bildungsgerechtigkeit bei uns haben. Wir haben das ja auch schon bei einigen Familien mitbekommen und auch selber habe ich das auch schon mitbekommen. Also es ist nur alleine, wenn die Eltern Wert auf Schule legen, haben die Kinder Vorteil. Wenn die Eltern an Material kommen, sei es, einfach nur ein iPad oder beziehungsweise ein Endgerät zu Hause zu haben, haben die Kinder schon einen Vorteil. Wenn die sich's nicht leisten können, haben sie einen Nachteil. Mhm. Und das alleine zeigt, das haben wir ja durch die Corona-Pandemie gesehen, dass es definitiv keine Gerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit in Deutschland gibt. Mhm. Wie siehst du das?
Ich sehe das in der Tat zweierlei. Ich glaube, dass es heutzutage oder gerade, wenn wir uns die letzten auch politischen Debatten angucken, gerade sehr unpopulär ist, für Politik gegenüber sozial schwachen Familien überhaupt Werbung zu machen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch wenn es kritisiert wird, wir schaffen im Moment trotzdem für sozial schwache Familien relativ viel Abhilfe. wenn ich mir angucke, dass wir das Thema Bildung und Teilhabe haben. Das heißt, wir haben Möglichkeiten. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich damit zufrieden bin. Aber ich finde, man kann es schon mal so, wenn man sich so den internationalen Vergleich anguckt, sagen, ja, wir machen was. Und ich bin kein Fan davon, dass alles schwarz zu reden. Denn ja, wir sind auch ein Land, was Flüchtlingen ein Zuhause gibt, auch wenn das im Moment gerade sehr stark eher ein bisschen so angezweifelt wird, dass wir das nicht korrekt machen. Aber ich finde, man kann das auch erstmal positiv sehen, dass wir eine gewisse Willkommenskultur haben. Wir haben extra Sprachkurse für ukrainische Flüchtlinge. Und ich sehe schon, dass unser Land etwas tut. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das in den letzten politischen Debatten immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Und klar könnte ich jetzt genauso anmerken, klar, es gibt auch Flüchtlinge aus Kriegsregionen, die wir gerade gar nicht unterstützen. Da sieht man so ein bisschen diese politischen Interessen. Also es läuft sicherlich vieles nicht perfekt. Aber ich finde nicht, dass Deutschland sich darum gar nicht kümmert.
Ja, okay, aber es hakt doch. Oder würdest du sagen?
Nein, es hakt natürlich. Aber ich bin kein großer Fan davon, das ständig als schwach anzusehen.
Nee, also
ich sehe ja die ganzen
Negativen. Es ist nicht gerecht. Oder würdest du sagen, dass die Geflüchteten aus der Ukraine dieselben Bildungschancen haben
wie... Ach nein, natürlich nicht. Gut. Darüber sprechen wir nicht. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass wir sagen, dass es uns scheißegal ist. Also guck dir doch mal andere europäische Länder an, was die für diese Menschen tun.
Aber ich denke, genau dafür gibt es ja auch Studien. Und da sieht man eben doch, dass Deutschland im Vergleich sehr bildungsungerecht ist. Und
ja, interessant.
Genau. Und da gibt es wirklich Länder, die da viel, viel besser aufgestellt sind. Und ich glaube, dass es auch, also das ist jetzt von mir nur so eine Vermutung, dass es schon auch damit zusammenhängt, wie gut auch Integration einfach gelingt. Ich glaube, das ist schon manchmal ein großes Problem. Und es ist ja tatsächlich so, dass Kinder, deren Eltern ein gutes Bildungsniveau haben und ein gutes Haushaltsbudget haben, viel, viel häufiger ein Abitur machen und nachher zur Uni gehen, wie andersrum. Also das hängt sehr stark mit dem Haushaltsbudget und mit dem Bildungsgrad der Eltern zusammen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland wirklich sehr stark ausgeprägt. Und ja, im Grunde finde ich es auch sehr traurig, dass Kinder, die ja im Grunde auf die Welt kommen und nichts, sage ich mal, für ihre Eltern oder für ihre Situation kommen können, im Grunde schon, dass die Zukunft schon vorgezeichnet ist. Und
also ich würde sagen, Deutschland stets bemüht, aber ja, wenig effektiv. Das würde ich definitiv unterstreichen, ja. Aber ich kann halt nicht sagen, dass man nichts versucht. Das würde ich jetzt nicht sagen. So,
aber nicht sehr effektiv, ne?
Also nicht sehr effektiv, nein.
Es kommt darauf an, wo man ansetzt. Ich glaube, sobald man die Uni erreicht hat, ist es relativ gleich. Aber alles, was davor passiert, da ist es wirklich, es kommt drauf an, wie deine Familie ist, sie für einen Bildungsgrad hat, was sie für einen finanziellen Spielraum hat. Und da müsste man ansetzen.
Ja, und aktuelle Studien zeigen ja auch, dass Bildungsunterschiede sich eigentlich ja in den ersten, also in dem Kindergartenalter, ne, dann setzt sich das schon fest. Und da merkt man, was einen Einfluss das Elternhaus hat. Und ich glaube, dass das der effektivste Ansatzpunkt ist. Also wir diskutieren die ganze Zeit über die Gestaltung von Schule und das ist total wichtig. Mhm. Aber wie wir eben gesagt haben, bei Kindergeburtstag, bei was Kinder zu essen kriegen und mitbringen, das entscheidet sich, also es ist so früh schon solche Unterschiede. Und das machen manche Länder vielleicht anders, indem irgendwie Kita-Plätze und OGS und so für alle offen ist und nicht nur für bestimmte und nicht unterschiedlich. Also bei uns kosten Kita-Plätze und so je nach Bundesland unterschiedlich. Genau, alle Eltern wissen das.
Je nach Kommune auch.
Je nach Kommune.
Das ist unglaublich.
Das ist total verrückt und dadurch entsteht sowas ja auch.
Als letztes würde ich gerne Anlaufstellen erfragen. Also wo könnten sich denn Bedürftige, also von Armut betroffene Menschen melden?
Also in den Regionen gibt es überall Caritas-Verbände und die sind gute Anlaufstellen, wo man hingehen kann und dann sich informieren kann. Und da gibt es verschiedene, also für die verschiedenen Bereiche ganz viele Fachdienste.
Mhm. Ja. Danke euch für das ehrliche und wertschätzende Gespräch.
Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
Also ja, genau. Ich wurde gefragt nach einem Gegenstand, der mich glücklich macht. Und ich habe sofort gedacht, oh Gott, das ist aber total schwierig, weil eigentlich machen mich ja so Menschen mehr glücklich als Gegenstände. Aber dann heute Morgen tatsächlich beim Aufstehen ist mir direkt was ins Auge gesprungen und das habe ich auch mitgebracht. Ja, also meine Tochter, die war, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie man vielleicht sieht, meine Tochter ist jetzt schon 9, sie kann schon ein bisschen besser malen, sie hat mir mal ein schönes Bild gemalt und der Hintergrund der Geschichte ist, dass ich liebe die Sonne und gutes Wetter und irgendwann im Herbst kam sie mal von der Kita und hat gesagt, Mama, weil ja jetzt Herbst ist und die Sonne nicht mehr scheint, habe ich dir ein Bild mit ganz vielen Sonnen gemalt, damit du den ganzen Winter glücklich bist. Und auf dieses Bild gucke ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Und jetzt kommt ja auch bald der Herbst und ich kann den ganzen Herbst glücklich sein.
Oh. Da freue ich mich drauf, wenn ich das auf der Wall of Happiness sehen kann. Ja. Die Latte liegt hoch.
Ja, aber wirklich. Ne? Und ich komme jetzt mit sowas Materiellem. Meine Sofortbildkamera. Ja, ich habe kurz überlegt und eigentlich ist es das, worüber ich mich immer wieder freue, die immer bei uns auf dem Küchentisch steht, weil die mich irgendwie begleitet. Ich bin total schlecht da drin, Fotos später auszudrucken und dabei passieren so viele coole Sachen zwischendurch und ich freue mich jedes Mal, wenn dann die Fotos kommen und dann ist so, yeah, ich habe also ein Bild, wo die Kinder total verschmiert vom Essen da sitzen oder so, so echte Fotos.
Schön. Ja, fotografieren ist ein tolles Hobby.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank für eure Zeit. Stevie, wie würdest du so meine Beziehung mit meiner Schwester nach diesem Gespräch so einschätzen?
Nee, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein gutes Verhältnis ist. Ist das richtig? Ja, okay, sie fauchen sich jetzt nicht an, also bleibe ich dabei. Doch, ich glaube, ihr habt ein sehr herzliches Verhältnis.
Ja, auf jeden Fall für die 2 Stunden hier. Ne?
Bis zum nächsten Familienfest. Ja. Wo es hoffentlich keine Pommes gibt.
Ja, nur Eierlikör oder so.
Ja, man sollte so eine Folge, Stevie, ja immer mit was Positivem beenden. Mhm. Deswegen frage ich am Ende der Folge, wie sieht's mit Corona hier bei euch aus? Hier sind ja gerade sehr viel Leute, die krank sind. Wo hat's schon zugeschlagen? Stevie, du?
Dieses Jahr hatte ich noch, glaube ich, noch kein Corona. Ich war schon krank, aber kein Corona.
Ja, und bei euch?
Ja. Was soll ich dazu sagen?
Ich hoffe, es sagt jetzt keiner,
ich bin vor einer Woche genesen. Kurz nach unserem letzten Gespräch hat es auf einmal mich erwischt. Ja, aber krass, ich bin froh, dass ich es jetzt für dieses Jahr hinter mir habe. Also Corona
steht Weihnachten nichts im Weg.
Ja,
genau. Ja, okay.
Du bist auch negativ?
Jetzt denke, also noch sind alle gesund bei uns zu Hause. Ist ja immer in Familien...
Also Stevie, du siehst, mir fällt es gerade sehr schwer, so positive Vibes zu spreadern. Was ist, hau mal irgendwas Positives raus. Ich brauche ja noch irgendeinen positiven Abschluss. Sag mal irgendwas Gutes.
Es sind bald Ferien, habe ich gehört. Ich glaube so, wenn die Folge rauskommt,
sind es noch 2-3 Wochen.
Sind die besten Nachrichten. 2-3 Wochen schaffen wir noch.
Beck, sag du mal was Gutes.
Ja, ich würde sagen, Weltfrieden, genau. Und ich habe meine Premiere hinter mich gebracht. Es war mein erster Podcast. Ne?
Ah, okay.
Ja, und es war gar nicht so, hat gar nicht wehgetan.
Mhm.
Und ich habe letztens ein Referat zum Thema Begeisterung gehalten.
Ja.
Und da habe ich erzählt, dass man immer oft dann begeistert ist, wenn man etwas das erste Mal macht und dass Kinder deswegen ja so oft begeistert sind. Und ich habe gedacht, ja, jetzt kann ich auch endlich mal was das erste Mal wieder machen und bin total begeistert.
Stevie, das ist auch der Grund, warum wir keinen Bock mehr haben. Ne?
So sieht's aus. Das ist nicht mehr das erste Mal.
Ja, aber ihr habt ja immer das erste Mal wieder ganz neue, tolle Gäste, oder?
So sieht es aus.
Ja, also dürft ihr kein zweites Mal mehr kommen, richtig? Ja. Nein, es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. So, alles klar, macht's gut.
Jo.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Danke, bis bald, euer Simon.